ARD.
HR Info Kultur.
Mit Christoph Schäffer und Mohammad Zarhangi.
Da haben wir Freunde besucht, also Bekannte meiner Eltern, die ihre erste Wohnung hatten. Und das ist schon etwas ganz Großes, als Geflüchtete oder Migrantin die eigene erste Wohnung zu beziehen. Und ich weiß auch, ich war dort als Kind und habe vom Balkon aus runtergesehen und habe gesehen, dass Kinder spielen. Und erst habe ich mich gar nicht getraut, aber ich dachte, ich darf mich trauen, sie zu fragen, ob ich mitspielen darf. Und sofort hieß es, mit Ausländerkindern spielen wir nicht. Und dieser Satz ist so in Erinnerung geblieben, dass ich mich doch heute noch sehr gut daran erinnern kann.
Das bittere Gefühl, ausgegrenzt zu werden, die Angst vor einer drohenden Abschiebung, die Hoffnung auf ein neues Zuhause, auf Geborgenheit. Das alles sind emotionale Erfahrungen, die Menschen mit Migrationsgeschichte immer wieder machen und die ihr Leben dauerhaft prägen, auch wenn sie längst in Deutschland angekommen sind. Jahre der Angst, Momente der Hoffnung. Unter diesem Titel hat der Historiker Mohammad Zarhangi jetzt eine Gefühlsgeschichte der Migration geschrieben. Wissenschaftlich und zugleich sehr persönlich nimmt er die Gefühlswelten der Menschen in den Blick, die in den aufgeheizten Debatten dieser Tage immer öfter zu Objekten gemacht oder gar zum Problem erklärt werden, der Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte. Mohammad Zarhangi hat an dem Oral History Projekt Archiv der Flucht mitgearbeitet und ist jetzt Historiker am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. In Berlin habe ich ihn erreicht für dieses Gespräch. Hallo Herr Zarhangi, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Wir sprechen quasi am Tag danach, nach der Premiere Ihres Buchs Jahre der Angst, Momente der Hoffnung, das Sie vorgestellt haben bei einer Buchpremiere in Berlin. Mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen am Tag danach aufgewacht?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Unerwartet. Ich hänge natürlich noch allem nach. Ich denke, die ganze Zeit habe ich auch gute Sachen gesagt oder klang es nur nach Banalitäten und was habe ich vergessen zu sagen? Also mein Kopf dreht sich noch mit der Frage, ob ich gut genug war. Und auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch über den schönen Abend, weil auch, also der Abend an sich war sehr schön, aber auch weil viele KollegInnen und viele Bekannte da waren, die das nochmal besonders gemacht haben.
Ist ja auch ein Grund zu feiern, oder?
Ja, absolut. Natürlich, obwohl ich immer ein bisschen vorsichtig bin, ich versuche immer, mich nicht zu sehr in die Freude hineinzusteigern und bin da immer vorsichtig abwartend, aber ein bisschen lasse ich dann auch manchmal zu.
Es ist eine Gefühlsgeschichte der Migration, die Sie geschrieben haben und da berichten Sie auch immer wieder ganz persönlich von Ihren eigenen Gefühlen, die mit Ihrer Migrationserfahrung verbunden sind. Sie sind 1980 im Iran geboren, sind als Kind mit den Eltern nach Deutschland gekommen und Sie sind gelandet in Schwalbach am Taunus in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Wenn Sie an diesen Ort denken, auch aus Ihrer kindlichen Erfahrung von damals, mit welchen Gefühlen ist dieser Ort für Sie verbunden?
Ich weiß noch, dass ich dort mein erstes Fahrrad bekommen habe. Das war eine Spende vom Ort. Eines Tages kam ein großer LKW-Lastanhänger und die haben dann Fahrräder verteilt. Und ich glaube, vieles von dem ist erstmal war ein großes Abenteuer, glaube ich, als Kind, weil es war schon eine sehr große Anlage und diese verschiedenen Unterkünfte lagen so an, wenn ich mich richtig erinnere, einer sehr langen Straße und dazwischen war so ein Fußballfeld. Da war halt natürlich alles sehr neu und ich konnte mit meinem Fahrrad fahren und auch mit sehr vielen Kindern in meinem Alter spielen aus verschiedenen Ländern. Soweit ich weiß, konnten wir uns nicht wirklich immer unterhalten. Das war die eine Sache. Die andere Seite war, glaube ich, auch, es kann sein, dass ich das jetzt konstruiere als Erwachsener. Aber es kann auch sein, dass ich mich wirklich daran erinnere, an eine gewisse Unruhe bei den Eltern und auch eine gewisse Sehnsucht. Und ich denke auch Angst, weil es etwas Neues war, die dann auch ein wenig spürbar wurde, auch für mich, obwohl ich war 6 Jahre alt. Und Erinnerungen sind ja oft unzuverlässig. Deswegen kann es sein, dass ich einiges jetzt konstruiert habe aus meiner Beschäftigung mit diesem Thema.
wie das damals da aussah. Davon bekommt man einen ganz kleinen Eindruck durch ein Foto, was auf dem Cover Ihres Buches abgebildet ist. Da sind Sie nämlich zu sehen mit Ihren Eltern und mit Ihrem kleinen, wenige Monate alten Bruder. Und das Fahrrad ist auch drauf. Ja, und genau. Eigentlich ist das, auch wenn da im Hintergrund dieser Barackenbau der Erstaufnahmeeinrichtung zu erkennen ist, eine ganz glückliche Familie, die man da sieht.
Ja, und ich glaube auch, es war ein schöner Moment. Und der Mann, der das aufgenommen hat, den, ist auch ein Iraner, den haben wir dort kennengelernt. Und ich glaube einfach, es hat auch damit zu tun, dass wir uns gut mit ihm verstanden haben in der Zeit. Und deswegen wirkt es tatsächlich sehr glücklich. Zumindest der Augenblick, also dieser Moment. Der Moment ist schön, ja.
Sie haben dem Buch den Titel gegeben, Jahre der Angst und Momente der Hoffnung. Da klingt schon an, dass, sagen wir mal, die negativen Gefühle doch stark im Vordergrund stehen, dass es zumindest viel mehr Angst und relativ wenig Hoffnung gab. Wenn Sie jetzt so auf diese Zeit, auch dann den weiteren Verlauf des Ankommens in Deutschland blicken, welche Gefühle waren es, die Sie da überwiegend geprägt haben, die Sie auch mit der Migrationsgeschichte in Verbindung bringen?
Ich glaube, da ist es tatsächlich überwiegend Angst, weil ich glaube, die Konfrontation mit der Bürokratie Deutschlands, also letztendlich kommen wir in ein Land, wo wir hoffen bleiben zu dürfen. Und diese Hoffnung ist zwar da, aber die ist eigentlich immer mit der Angst, es nicht zu dürfen. Also es ist jetzt ganz, ganz banal ausgedrückt. Ich weiß zum Beispiel, dass die Angst am Anfang da war, dass wir abgeschoben werden. Dann die Angst, dass der Aufenthaltstitel nicht verlängert wird. Dann, nachdem er verlängert wurde, ist natürlich immer die Angst, wie lange ist es so. Und das ist schon, ich glaube, diese abwechselnde Anspannung und dann dazu noch dieses Warten, das manchmal auch zermürbend sein kann, die verbindet sich schon sehr mit Angst, etwas zu verlieren, Angst, dass eigentlich fast jeden Tag ein Brief kommen könnte, der eine Katastrophe bedeutet, denn all die Mühen, die es gekostet hat, ein Leben aufzubauen, könnten dann sofort vorbei sein und wir müssten wieder weg. Ich glaube, das war grundlegend, weil es ja auch die ersten Erfahrungen sind dann in Deutschland.
Sie beschreiben diese Angst auch ganz körperlich beim Gang zum Briefkasten, bei dem man nicht weiß, was einen da an Behördenpost jetzt mit möglicherweise sehr schicksalhaften Entscheidungen erwartet. Und es gab ja tatsächlich die absurde Situation, dass der Asylantrag Ihrer Eltern akzeptiert wurde, dass aber für Sie und für Ihren kleinen Bruder, also für die Kinder dieser Eltern, der Asylantrag abgelehnt wurde. Das heißt, Sie haben quasi schon als Kind dieses Moment von Ablehnung und existenzbedrohender Zurückweisung erfahren.
Ja, richtig. Also damit sind wir aufgewachsen. Und viele, also Gefühle haben ja wirklich sehr viel mit Körper zu tun. Und sie schreiben sich ja in die Körper hinein und überdauern dort und sie brechen dann auch in Momenten hervor, wo diese Situation rekonstruiert wird. Und dieser Gang meines Vaters zu dem Briefkasten, ich hatte immer das Gefühl, etwas ist so schwer in seinem Magen, dass es sozusagen, dass es ihn nach unten zieht. Also dieses Gefühl, ich sage es jetzt banal gesagt, habe ich geerbt. Letztendlich geht es mir genauso. Ich bin 44, ich stehe eigentlich im Leben, ich habe einen sehr tollen Job, ich habe eine wundervolle Familie. Aber vor solchen Gefühlen bin auch ich nicht gefeit. Manchmal habe auch ich dieses Gefühl, wenn ich zum Briefkasten gehe, obwohl überhaupt kein Grund dazu besteht. Mhm. Aber es ist einfach, ja, es ist da
im Körper. Also diese ständige Unsicherheit eigentlich ist das eine. Das andere, weil sie als eine ganz zentrale Erfahrung auch eben ihrer persönlichen Gefühlsgeschichte der Migration beschreiben, ist das abgelehnt werden. Da gibt es eine Szene, die sie hatten als Kind, wo sie auf einem Balkon stehen und anderen Kindern beim Spielen zuschauen und sie möchten gerne mitspielen. Was ist da passiert?
Genau, das ist tatsächlich einer der ersten Erinnerungen, die sehr stark geblieben sind, auch heute noch. Und ich weiß noch, es war in der Zeit, also ich glaube, es war jetzt nicht mehr in Schwalbach, es muss in einer anderen Unterkunft gewesen sein, in einer anderen Stadt. Da haben wir Freunde besucht, also Bekannte meiner Eltern, die ihre erste Wohnung hatten. Und das ist schon etwas ganz Großes, als Geflüchtete oder Migrantin die eigene erste Wohnung zu beziehen. Und ich weiß auch, ich war dort als Kind und habe vom Balkon aus runtergesehen und habe gesehen, dass Kinder spielen. Und erst habe ich mich gar nicht getraut, aber ich dachte, ich darf mich trauen, sie zu fragen, ob ich mitspielen darf. Und sofort hieß es, mit Ausländerkindern spielen wir nicht. Und dieser Satz ist so in Erinnerung geblieben, dass ich mich doch heute noch sehr gut dran erinnern kann. Und mich hat ja, also überhaupt die Idee zum Buch kam eigentlich mit diesem Gefühl des Ausgeschlossenseins, ein Gefühl der Exklusion, wie es auch im Buch heißt, der sich sehr früh im Körper festsetzt und immer wieder erneuert wird und auch nicht nachlässt. Und auch in Situationen, wo es vielleicht gar nicht um Exklusion geht, aber trotzdem, dass der Körper so reagiert wie auf eine Ablehnung. Und das war tatsächlich, das ist sozusagen der Grundgedanke dieses Buches. Es dreht sich sehr um dieses Gefühl
und der Exklusion. Und dass das Gefühl, die Gefühlsebene quasi mit erzählt werden muss, wenn man eine Geschichte der Migration erzählen will. Obwohl Sie ja Historiker sind, das heißt wahrscheinlich eher promovierter Historiker, ausgebildet darin, mit objektiven Quellen zu arbeiten, mit Fakten. Warum die Gefühle miterzählen? Warum ist das so wichtig?
Also die Gefühlsgeschichte hat schon eine etwas längere Tradition in den Geschichtswissenschaften. Also auch schon in der Mediävistik haben sich einige Historikerinnen und Historiker damit auseinandergesetzt. Und hier in Berlin gibt es das Max-Planck-Institut, ich glaube seit 2006, wenn ich mich nicht irre, von der Historikerin Ute Frevert dort begründet, tatsächlich ein Institut für die Gefühlsgeschichte. Und dort wendet man sich zum Beispiel der Frage, wie sich Gefühle verändern im Laufe der Geschichte. Und das hat mich sehr interessiert als Historiker, überhaupt die Beschäftigung mit Gefühlen und auch die Frage, was letztendlich Gefühle sind und auch aus psychologischer Sicht zu erklären, was Gefühle sind, das hat mich sehr interessiert. Und dann dachte ich, wenn es um Migration geht, dann geht es selten um die Gefühle der Menschen, die hierher kommen. Und ich dachte, das könnte vielleicht, also das interessiert mich und ich dachte, es könnte vielleicht auch noch andere interessieren. Und daher dann die Entscheidung für die Gefühlsgeschichte der Migration.
Sie haben an einem Projekt mitgearbeitet, in dem die Geschichte der Migration erzählt wird von Menschen, die selbst Flucht und Migration erfahren haben. Ein Oral History Projekt, das sich nennt Archiv der Flucht beim Haus der Kulturen der Welt. Man kann sich das online anschauen. Das sind zum Teil mehrstündige Interviews, die dabei entstanden sind und in denen auch Gefühle eine Rolle spielen bei dem, was diese Menschen erlebt haben. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass diese Geschichten öffentlich erzählt werden?
Also zuerst, weil es wirklich ein ganz tolles Projekt ist, an dem ich arbeiten durfte. Und das geht zurück auf eine Idee von Caroline Ehmke, die bekannte Publizistin und Philosophin, die etwas Ähnliches erschaffen wollte wie die Shoah-Archive. Nur halt, dass es darum geht, dass Menschen halt über ihre Flucht erzählen und all das, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, wichtig ist es, das Thema Migration ist ja wirklich sehr negativ besetzt in Deutschland. Und es ist negativ besetzt, weil leider sehr viele Menschen oder auch vor allem Politiker und Politikerinnen oder auch Teile der Medien, die sich tatsächlich nicht auskennen, aber sie denken, sie könnten Dinge über die Migration erzählen. Und die Migrantinnen und Migranten werden dann zu einem sehr unscheinbaren Haufen zusammengedrängt. Und das Archiv zeigt dann, dass es sich um individuelle Geschichten handelt, dass es um Menschen geht, die wirklich Schicksale erleiden haben, die ihre Länder verlassen müssen. Und es ist wichtig, dass eine größere Mehrheit sich mit diesen individuellen Geschichten auseinandersetzt, um auch zu merken, dass die Menschen, die hierher kommen, nicht alles Verbrecher oder Terroristen sind oder sie einfach nur hierher kommen, um den Sozialstaat auszunutzen, was wirklich totaler Quatsch ist. Das wird ihm jeder ernstzunehmende Migrationsforscher oder Forscherin erzählen. Dass es darum geht, dass die Menschen diese Geschichten hören. Und das ist so wichtig dran, dachte ich, denke ich.
Aus diesem Archiv der Flucht zitieren Sie einiges in dem Buch und Sie zitieren aber auch sehr viele literarische Werke, zum Beispiel von Dilek Güngör oder von dem Dichter Said, die migrantische Erfahrungen in Prosa oder in Poesie zum Ausdruck gebracht haben und die sozusagen genau diese Gefühlsebene auch deutlich machen. Was haben Sie für einen Eindruck, wie diese Literatur, wie diese Zeugnisse wahrgenommen werden, die ja auf Deutsch geschrieben werden? Ist die nicht-migrantische Mehrheitsgesellschaft bereit, dazu zu hören, sich auf diese Erfahrungen auch einzulassen?
Also ich glaube, es kommt auf zwei Dinge an. Erstens ist es eine Zeitfrage. Mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass es viel mehr gefragt wird. Und es gibt ganz wundervolle Autorinnen und Autoren der migrantischen Geschichte oder migrantischen Erbe und die auch recht jung sind. Und das sind ganz großartige Romane in letzter Zeit erschienen. Also vor allem Dilek Güngör, aber auch Deniz Ude, Deniz Udlu, Fatih Aydemir, Hengame Yagubi Farah. Also das sind ganz tolle Werke erschienen. Und die sind jetzt gerade erst erschienen. Und ich glaube, es kommt darauf an, wo sie wohnen. Also hier in Berlin hat diese Literatur, die auch postmigrantisch genannt werden kann, weil sie letztendlich über die Migration hinausgeht. Und postmigrantisch bedeutet auch, dass es halt nicht nur um migrantische Erfahrungen geht, sondern dass die migrantische Erfahrung auch auf die Mehrheitsgesellschaft Auswirkungen hat, sich sozusagen gegenseitig beeinflusst. Und davon erzählen diese Romane. Die Werke von Said und auch von Emine Özdemir, die ja wirklich zu den ersten Autorinnen und Autoren gehörten, die über diese Erfahrung geschrieben haben, die haben natürlich auch einzeln sehr viel bewirkt. Und ich glaube, die Autorinnen und Autoren von heute stehen auf ihren Schultern. Nur die hatten es viel schwerer in ihrer Zeit als heute.
Diese Gefühlsgeschichte der Migration, die Sie erzählen, die begleiten Sie auf der anderen Seite in Ihrem Buch auch mit einem Rückblick auf die Migrationspolitik in Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Da geht es um die Asyldebatte der 80er, 90er Jahre, auch um die Gewalttaten, die dann kamen, Stichwort Mölln, Solingen, Hoyerswerda, bis hin zum NSU, bis hin zu den Morden von Hanau. Das heißt, es ist auch eine Geschichte der Abschottung und der rassistischen Erfahrungen, der Gewalterfahrungen, die Sie da beschreiben. Wie sehen Sie die heutige Situation, in der wir ja politisch sehr zugespitzt scheinbar nur noch über das Thema Migration diskutieren und Migration immer im Kontext von Problemen und Belastungen gesehen wird? Wie erleben Sie diese Debatte zurzeit?
Also tatsächlich ist es so, dass diese Debatten sich ja immer wiederholen. Also in den 80ern, 90ern, aber auch 2014 bis 2016, vor allem auch von CDU, CSU und später kam von der AfD, die ja letztendlich auch vieles einfach übernommen hat von CDU, CSU, wird Migration mit einem Halbwissen von diesen Menschen, obwohl sie es besser wissen könnten, weil die Forschung hat sehr viel dazu zu sagen. Nun, sie wird auch von Herrn Merz gar nicht wahrgenommen oder er möchte es nicht. Sie erzählen das, eigentlich das, was sie erzählen, ist nicht wahr und ist nicht korrekt, aber das beeinflusst, wie die Debatten hier geführt werden. Und wenn einige sich die Mühe machen wollen, sich einfach anschauen, wie die Debatten in den 80er, 90ern geführt wurden. Also da ging es auch um sogenannten Scheinasylanten, die das System ausbeuten wollen. Es ging auch darum, um Überforderung und immer ein Moment der Krise. Und eigentlich das, was heute ist, folgt letztendlich dieser Logik. Also es ist nichts neu, was Herr Merz sagt, nur es ist noch viel radikaler geworden. Weil ich denke mal, die CDU versucht sozusagen noch einige AfD-Wählerinnen und Wähler zu sich zu gewinnen und versucht dann so zu klingen wie die AfD. Nur die AfD ist A, das Original, und die AfD wird dann immer radikaler, wenn das, was sie verlangen, plötzlich längst Konsens wird in der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist, glaube ich, etwas Neues. Also es wird eigentlich immer radikaler. Und ich frage mich, irgendwann muss das zurückgeschraubt werden. Irgendwann möchte ja auch Deutschland, dass auch Menschen mit Migrationsgeschichte hier arbeiten und Fachkräfte geholt werden. Aber nicht nur Fachkräfte, sondern auch sehr viele Menschen, die prekär arbeiten, sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das wird vergessen. Bei Migrantinnen und Migranten, wenn es zu diesen Debatten kommt, ganz, ganz schnell passieren, dass sie einfach aus der Mitte, sozusagen aus der Teilhabe und überhaupt aus der Sozialdimension in Deutschland plötzlich ausgeschlossen werden. Das ist das, was wir auch jetzt wieder erlebt haben. Und ich möchte es auch unbedingt auch sagen, wie viele Menschen denke ich, dass diese terroristische Attacke, dieser Anschlag in Solingen wirklich ganz grausam war. Und die Menschen, die dort daran gelitten haben und immer noch doch leiden, die Menschen verloren haben, die Menschen, die dem allen dieser Gewalt ausgesetzt waren, die haben ein volles Mitgefühl und es tut mir wirklich sehr leid. Nur das, was die Politik danach gemacht hat, war verantwortungslos. Und wäre Herr Merz ein guter Staatsmann, hätte er nicht Feuer gelegt, sondern hätte versucht, für Empathie zu sorgen, hätte versucht, die Gräben nicht noch weiter aufzureißen, sondern für Solidarität gesorgt. Und dass er das machen konnte und unwidersprochen war, ich glaube, das ist die neue Qualität, die wir heute in dieser Debatte haben.
Wie wirkt sich das aus, auch vor dem Hintergrund, den Sie ja am Anfang ganz persönlich geschildert haben, diese massive Erfahrung von Angst und auch von ausgeschlossen sein oder sich ausgeschlossen fühlen, bei Menschen, die diese Migrationserfahrung mit den beschriebenen Gefühlen haben, wie wirkt sich da diese Debatte aus, die Sie jetzt jeden Tag erleben?
Ich glaube, am besten spreche ich von meinen, weil ich, das ist nicht der Eindruck, ich spreche jetzt für die anderen, weil es auch sehr divers ist. Ich war am Anfang so wütend, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Meine Partnerin und mein Sohn sind hier und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ich höre jetzt keine Nachrichten mehr, ich schaue auch keine Tagesschau mehr und lese keine Zeitung, weil ich so wütend war und eigentlich meistens dann den Fernseher angepöbelt habe. Und ich glaube, es war hauptsächlich Wut, ganz viel Wut. Und dann auch die Frage, natürlich ist dann die Frage, möchte ich, dass mein Sohn, der jetzt ein Jahr alt ist und der mir natürlich ähnlich sieht, also irgendwann wird er natürlich auch seiner Mutter, aber ich glaube, die Migrationsgeschichte seines Vaters wird man ihn anmerken. Und dann ist ja die Frage, wie er dann aufwächst, wenn das so weitergeht. Und da ist dann ist natürlich sehr viel Angst da und auch das Gefühl der Exklusion, das eigentlich von Anfang an dieser Debatte dann dabei war.
Sie sagen Wut und Zorn, das sind auch Gefühle, über die Sie schreiben, die sich ja zum Teil in migrantischen Communities auch kontraproduktiv auswirken, wenn man daran denkt, wie zum Beispiel eine Figur wie Erdogan bei manchen plötzlich eine Popularität hat, weil man das Gefühl hat, das ist endlich mal einer, der türkische Stärke sozusagen repräsentiert. Was kann man tun, um diesen Zorn, der da entsteht, produktiv zu nutzen oder ihn in eine Richtung zu lenken, wo er politisch wirksam wird?
Ja. Also das ist natürlich sehr schwierig und ich muss noch mal kurz sagen, dass alles, was ich sage, sind natürlich Spekulationen anhand von Quellen. Also so arbeiten Historikerinnen und Historiker. Und das, was ich sage, ist meine Erklärung dafür. Ich denke aber, wenn es genau darum geht, wenn es Ressentiments geht, die innerhalb von migrantischen Communities entstanden sind, dann hat es sehr viel damit zu tun, dass sehr lange keine Anerkennung da war und auch keine Anerkennung da noch immer da ist und das zu negativen Gefühlen führt. Und ich glaube, das klingt zwar banal, aber wenn ich jungen Türkinnen und Türken, die eigentlich gar nicht jungen Türkinnen und Türken nur sind, sondern sie sind in Deutschland geboren, sie sind deutsche Staatsangehörige und viele denken, träumen und sprechen Deutsch. Wenn ich ihnen aber trotzdem auch noch das Gefühl gebe, sie gehörten nicht dazu, wenn ich ihnen dann trotzdem alle plötzlich, auch in diesen Debatten, die blöden laufen, plötzlich nur noch als Migrantinnen und Migranten wahrnehme, die ein Problem darstellen, dann entsteht keine Fläche für Berührung mit diesem Land. Dann entsteht kein Moment der Geborgenheit. Und ich glaube, das kann viel schneller dazu führen, dass genau das wird ja Loyalität von den Menschen verlangt, aber Loyalität braucht Arbeit und sie braucht auch eine Gegenseite. Wenn Leute wie Merz oder auch andere Politikerinnen aus der CDU verlangen, dass diese jungen Männer, kleine Paschas von Herrn Merz genannt, sich wohlfühlen in Deutschland und sich sozusagen nicht in Ressentiments ergeben, dann sollte auch die andere Seite ihnen ein bisschen mit mehr Verständnis begegnen für ihre Geschichten und ihre Gefühle.
Sie haben das Stichwort Geborgenheit genannt. Auch das ist ja ein Gefühl, was man haben kann, was man sich auch wünscht, dass man das haben kann in der Umgebung, in der man lebt. Und Sie fordern in Ihrem Buch zum Schluss so etwas wie eine Politik der Geborgenheit. Wie müsste die aussehen?
Ja, das ist natürlich von mir sehr hochgegriffen. Das lässt sich in diesen Büchern natürlich auch sehr leicht schreiben. Und dann kommt man natürlich an die praktischen Fragen. Und es ist natürlich sehr schwer. Ich habe diese Politik der Geborgenheit, es geht mir darum halt um eine Kritik, dass diese Politik der Geborgenheit nie da war, wenn es um Migrantinnen und Migranten geht. Also sie war nicht da während der sogenannten Gastarbeiterzeit und auch später nicht. Es war eher, was ich nenne, eine Geborgenheitsverweigerungspolitik. Und ich glaube, was wichtig wäre, sehen wir auch jetzt gerade, nehmen wir einfach dieses Beispiel. Es sind zwei furchtbare Attentate, auch in sehr naher Zeit und auch komischerweise auch immer kurz vor einer Wahl geschehen, von einem afghanischen Geflüchteten und von einem syrischen Geflüchteten. Und anstatt, dass sich die Politik und auch Teile der Medien mit der Frage beschäftigen, was diese jungen Männer dazu gebracht hat, sich zu radikalisieren, wird sofort verlangt, dass alle Menschen aus Afghanistan und alle Menschen aus Syrien hier nicht mehr herkommen. Und der Subtext bedeutet doch, all diese Menschen sind letztendlich Terroristinnen und Terroristen. Und das wirkt sich auch auf die Menschen aus, die schon viel länger hier leben, die auch aus Afghanistan kommen oder aus Syrien. Oder ich weiß ja nicht, wenn Menschen mich auf der Straße sehen, wissen sie wahrscheinlich auch nicht, woher ich komme. Und sofort bin ich mit meinem Äußeren wahrscheinlich auch sehr schnell in diese Nähe gerückt. Und wenn das immer noch vorherrscht, wenn diese Art von Debatten immer noch wirklich alles bestimmen, dann entsteht gar keine Geborgenheit für die Menschen, die herkommen. Und wie gesagt, das sage ich jetzt leicht, weil das etwas ist, was ich am weißen Papier mir ausgedacht habe. Aber es folgt einer Logik, die historisch ist.
Mohammad Zahangi, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr herzlich, Herr Schäfer. Vielen, vielen Dank.
Und ich nenne nochmal den Titel des Buchs: Jahre der Angst, Momente der Hoffnung. Eine Gefühlsgeschichte der Migration von Mohammad Zahangi, jetzt erschienen bei S. Fischer. Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.